Willkommen zu einer neuen Folge von Digital Crime, dem Podcast zu Cyberkriminalität und Cybersicherheit. Wir widmen uns den großen und kleinen Verbrechen im Netz und beleuchten für euch Sicherheitslücken, deren Auswirkungen mitunter verheerend sein können. Magisches Kinderblut, elitäre Geheimbünde und Donald Trump als Retter der Menschheit. Was zunächst wie das Drehbuch eines dystopischen Kinofilms klingt, hat in den Tiefen des Internets längst erschreckende Realität angenommen. Verschwörungserzählungen verbreiten sich in rasantem Tempo über soziale Netzwerke und finden dort einen idealen Nährboden. Anonymität und zum Teil mangelnde Kontrolle schaffen eine gefährliche Dynamik, in der die Grenze zwischen Fiktion und Wirklichkeit zunehmend verschwimmt. Besonders dunkle digitale Netzwerke, sogenannte Dark Socials, sind zentral für die Verbreitung von Verschwörungserzählungen. In dieser Folge werfen wir einen Blick darauf, warum diese unregulierten digitalen Räume so attraktiv für solche Ideologien sind und wie sich dort gefährliche Dynamiken entwickeln. Ich spreche zu dem Thema mit Simone Raphael. Sie ist Expertin für Radikalisierung und kennt sich aus mit Verschwörungserzählungen im digitalen Raum.
Was wir sehen, ist, dass ganz anonyme Plattformen oder beispielsweise auch Imageboards, also wo ja völlig ohne jede Verbindung zu einer Person gepostet werden kann, das führt natürlich dazu, dass Menschen alle Hemmschwellen verlieren, weil sie das Gefühl haben, dass sie halt nicht mehr getrackt werden können.
Und ich spreche mit Professor Dr. Thomas Gabriel Rüdiger. Er ist Wissenschaftler im Bereich Cyberkriminologie.
Das hat aus meiner Sicht auch die Situation befeuert, dass das Netz als rechtsfrei wahrgenommen wird. Ist natürlich nicht rechtsfrei, aber es wird so teilweise wahrgenommen.
Was für viele wie eine absurde Fantasie klingt, nimmt für andere ernsthafte Züge an. Im Winter 2016 stürmt ein bewaffneter Mann ein Restaurant, fest entschlossen, die dort angeblich gefangenen Kinder aus einem Keller zu befreien. Doch weder die Kinder noch der behauptete Keller, in dem sie festgehalten werden sollen, sind dort zu finden. Dieser erschreckende Moment markiert den Beginn einer Verschwörungsideologie, die völlig außer Kontrolle gerät. Mit weitreichenden Folgen, die zu dem Zeitpunkt noch niemand vorhersehen kann. Aber beginnen wir von vorne. Donald Trump kündigt im Juni 2015 seine Kandidatur für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten an. Mit seiner populistischen Rhetorik und dem Ziel, Amerika wieder großartig zu machen, spricht er viele AmerikanerInnen an. Nach einem kontroversen Wahlkampf besiegt er im November 2016 die demokratische Kandidatin Hillary Clinton und wird der 45. Präsident der USA. Im Präsidentschaftswahlkampf 2016 erfinden radikale Trump-AnhängerInnen die Verschwörungsideologie Pizzagate, die sich schnell unter radikalen Rechten, konservativen Journalisten und Clinton-GegnerInnen verbreitet. Es wird behauptet, dass ein Kinderpornoring, der angeblich von MitgliederInnen der Demokratischen Partei betrieben wird, entdeckt worden sei. Die Theorie suggeriert, dass interne E-Mails aus Hillary Clintons Wahlkampfteam geheimen Code für Pädophilie und Menschenhandel enthalten und dass eine Pizzeria in Washington D.C. als Zentrale dieses angeblichen Rings fungiert. Am 4. Dezember 2016 stürmt ein mit einem AR-15-Gewehr bewaffneter Mann die Pizzeria. Während des Angriffs feuert er zwei Schüsse auf ein Türschloss und einen Computer ab. Nachdem er feststellt, dass es keinen Keller gibt und keine Kinder vorhanden sind, lässt er sich ohne Widerstand festnehmen. Verletzt wird niemand. Der Angreifer wird am 22. Juni 2017 zu 4 Jahren Gefängnis und einer Schadensersatzsumme von 5.700 US-Dollar an die Pizzeria verurteilt. Während die Pizzagate bereits eine gefährliche Grundlage für Misstrauen und Gewalt schafft, ebnet es den Weg für das, was später vor allem durch die Verbreitung auf digitalen Plattformen als QAnon bekannt wird. Simone Raphael ist Wissenschaftlerin im Bereich Demokratiearbeit und Rechtsextremismus und hat sich mit der Verschwörung beschäftigt.
Bei QAnon, das ist eine in den USA entstandene Verschwörungsideologie, wird Donald Trump als der Retter und Erlöser angesehen. Und er soll die Welt oder die USA zumindest erstmal die Welt dann im nächsten Schritt retten vor der jüdischen Weltverschwörung. Das wird natürlich nicht so platt benannt, sondern es gibt eine Menge Erzählungen in dem QAnon-Umfeld. Die Grunderzählung ist sozusagen die, dass es böse Kräfte gibt, Globalisten, Teile der jüdischen Weltverschwörung und ähnliches, die Kinderhandel betreiben wollen. Und das geht auch so weit, dass es zum Beispiel irgendwie auch die politischen Gegner wie Hillary Clinton damals 2017 waren, die benannt wurden als die betreibt Kinderhandel.
Im Oktober 2017 taucht ein anonymes, mysteriöses Profil mit dem Namen Q erstmals auf der Plattform 4chan auf. Q behauptet, Zugang zu geheimen Informationen aus der US-Regierung zu haben und verbreitet kryptische Botschaften, sogenannte Drops, die angeblich auf eine geheime Operation hindeuten. Die Hinweise sollen eine Verschwörung enthüllen, welche aus satanistischen, kindermissbrauchenden DemokratInnen und geheimen Elitisten besteht, die die Machtzentren der Nation kontrollieren. 4chan und ähnliche Imageboards spielen eine zentrale Rolle bei der Entstehung und Verbreitung von Verschwörungsideologien wie QAnon. Diese werden unter anderem auch als Dark Socials bezeichnet.
Kurz erklärt. Die Bezeichnung Dark Socials bezieht sich darauf, dass die Kommunikation und Interaktion in Foren wie 4chan oft im Verborgenen oder im Dunkeln stattfindet, abseits der öffentlichen Wahrnehmung. Sie sind wie traditionelle Foren aufgebaut und sind vor allen Dingen für das Posten von Bildern und Text ausgelegt. Im Gegensatz zu regulären sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter, die stärker moderiert und öffentlich einsehbar sind, bieten diese Plattformen ein hohes Maß an Anonymität und kaum Regulierung. Dadurch können extremistische Meinungen, Fake News und Verschwörungstheorien ungehindert verbreitet werden. Inhalte werden hier von einer kleinen Gruppe erstellt und geteilt, bevor sie sich durch private Links, versteckte Foren und Chatgruppen verbreiten. Diese Intransparenz macht es schwer, die Herkunft und Verbreitung von Informationen nachzuvollziehen.
Warum gerade Anonymität auf solchen Plattformen so eine große Rolle spielt, erklärt Simone Raphael wie folgt.
Was wir sehen, ist, dass ganz anonyme Plattformen oder beispielsweise auch Imageboards, also wo ja völlig ohne jede Verbindung zu einer Person gepostet werden kann, das führt natürlich dazu, dass Menschen alle Hemmschwellen verlieren, weil sie das Gefühl haben, dass sie halt nicht mehr getrackt werden können. Und bei einigen der Imageboards zum Beispiel ist es ja auch der Fall, dass es wirklich nicht geht. Das heißt, irgendwie dadurch fühlen Menschen sich natürlich frei auch von sozialen Normen, was eben zum Beispiel auch heißt, dass ich auf Imageboards, die nicht moderiert sind und die komplett anonym sind, sehr viel krassere antisemitische oder rassistische Memes zum Beispiel finde oder auch frauenfeindliche Memes irgendwie als beispielsweise auf Facebook.
Der erste sogenannte Drop von Q, der am 28. Oktober 2017 auf 4chan erscheint, enthält ein Bild von Donald Trump, das ihn bei einem Besuch im Weißen Haus zeigt. Und einen scheinbar bedeutungslosen Satz, Hillary Clinton wird bald festgenommen. Die Reaktion in bestimmten Ecken des Internets löste er sofort ein großes Interesse und Spekulationen aus. Besonders auf 4chan beginnen NutzerInnen die kryptischen Botschaften zu interpretieren und mögliche Bedeutungen hinter Qs Aussagen zu entschlüsseln. Es entsteht eine Community, die sich zum Ziel macht, die geheimen Verschwörungen um die Elitisten zu entschlüsseln und Trump dabei zu unterstützen, diese zu stürzen. Ein zentrales Ziel ist es, den genauen Zeitpunkt der sogenannten Storm oder Great Awakening zu entschlüsseln. Ein Moment, an dem Trump und seine Verbündeten angeblich die Verschwörung aufdecken und die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen werden. Aber wie kommt es, dass Menschen sich von Verschwörungserzählungen so stark angezogen fühlen? Simone Raphael erklärt, dass solche Theorien oft einfach und schnelle Antworten auf komplexe Fragen liefern.
Es gibt dazu den schönen Quote, mit dem man immer anfangen kann. Warum passieren guten Leuten schlechte Sachen? Das ist sozusagen der Anfang aller Verschwörungserzählungen. Also, dass überlegt wird, es passiert etwas, was ich mir nicht wirklich gut erklären kann. Und dann wird es immer Menschen geben, die natürlich auf die Suche machen. Und dann kann ich mich entweder in die Recherche stürzen und versuchen, so viel wie möglich in der Realität herauszufinden. Aber ich kann natürlich auch der Meinung sein, dass es möglicherweise eben nicht mit Dingen zu tun hatte wie Umweltkatastrophen oder praktischen Dingen, die passieren, sondern ich kann glauben, dass es Leute gibt, die davon profitieren. Das ist das beliebte cui bono immer im Verschwörungsumfeld. Und dann kann ich mir dazu eine Theorie stricken oder eine Erzählung stricken, warum ich der Meinung bin, dass es diesen Leuten nützt, wenn diese Dinge passieren. Ich sage immer so Erzählung und nicht Theorie. Also Verschwörungstheorie ist zwar ein verbreiteter Begriff, aber mit Wissenschaft und mit Theorien, die man wirklich auch belegen könnte oder ähnliches, haben Verschwörungserzählungen halt nichts zu tun. Deswegen benutze ich lieber Verschwörungserzählungen, weil es wirklich ausgedachte Geschichten sind, die aber versuchen sollen, einen Teil der Welt zu erklären.
Es ist also nicht verwunderlich, dass gerade in Zeiten von Krisen solche Theorien besonders stark aufblühen. 2020 hält die Corona-Pandemie die Welt in Atem und sorgt für weitreichende Verunsicherung. In dieser Atmosphäre finden Verschwörungserzählungen wie QAnon einen fruchtbaren Nährboden. Menschen suchen nach einfachen Erklärungen für die globalen Ereignisse und greifen verstärkt auf solche Theorien zurück, die ihnen klare Schuldige und vermeintliche Hintergründe liefern. Die Pandemie treibt die Entwicklung und Verbreitung dieser Verschwörung weiter voran. Die Menschen sind zu der Zeit zu Hause und dort vor allem online. Ohne klare Moderation oder Kontrolle können extremistische Ideen ungehindert zirkulieren und finden bei verunsicherten NutzerInnen schnell Anklang. Thomas Rüdiger ist Cyberkriminologe am Institut für Polizeiwissenschaft der Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg und erklärt, dass die Sicherheitsbehörden Schwierigkeiten haben, mit dieser Dynamik Schritt zu halten.
Das hat aus meiner Sicht auch die Situation befeuert, dass das Netz als rechtsfrei wahrgenommen wird. Ist natürlich nicht rechtsfrei, aber es wird so teilweise wahrgenommen. Und dieses Wahrnehmen, das führt dazu, dass zum Beispiel auch natürlich Radikalisierung aus meiner Sicht und ja alle Formen von Strafdelikten offen begangen werden können, weil es zu einer Art Normalisierung gekommen ist.
Die Konsequenzen sind während der Pandemie alarmierend. Straftaten, die auf den Einfluss von QAnon zurückzuführen sind, häufen sich in den USA. Ein Beispiel ist der Fall von Eduardo Moreno, der am 2. April 2020 in Los Angeles angeklagt wird, nachdem er einen Güterzug entgleisen lässt, der in der Nähe eines US-Marine-Hospitalschiffs verkehrt. Er behauptet, das Schiff sei Teil eines finsteren Plans zur Corona-Pandemie und wolle die Menschen aufwecken. Antiterror-ErmittlerInnen führen seine Aussagen auf den Einfluss von QAnon zurück. Das Netzwerk von QAnon reicht dabei nicht nur über sämtliche US-Staaten, sondern sogar bis nach Deutschland. Die New York Times schätzt, dass über 200.000 AnhängerInnen in Deutschland leben. Die Anhängerschaft ist besonders über die Zeit der Corona-Pandemie stark gewachsen. Aber warum trifft QAnon auch hierzulande auf offene Ohren? Sind die Ursprünge der Verschwörungserzählungen doch eher in der US-Politik verankert?
QAnon hat halt noch einen Trick angewandt, der weltweit extrem gut funktioniert, und das ist, dass QAnon so eine Mitmach-Verschwörungsideologie ist. Das heißt, ich habe die grundsätzlichen Dinge, die QAnon-Anhänger glauben, aber ich kann zum Beispiel in jedem Land auch noch meine eigenen Verschwörungserzählungen damit dranpacken. Also beispielsweise in Deutschland gibt es auch eine große Gruppe an QAnon-Anhängern, sogar die größte in Europa, die beispielsweise eben die Reichsbürgerideologie dort mit kombiniert haben. Also zu sagen, die Bundesrepublik Deutschland gibt es eigentlich nicht wirklich. Es müsste immer noch das Deutsche Reich sein. Und die zum Beispiel warten dann auf Donald Trump, dass der nach Deutschland kommt und die Bundesregierung absetzt und dann auch Deutschland rettet auf diese Art und Weise.
Eines wird dabei immer wieder klar. Je mehr Krisen Menschen daheim beschäftigen, desto leichter haben es Gruppierungen wie QAnon, Falschbehauptungen zu vermeintlich logischen Ideologien hochzuschaukeln.
Ich rede von Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine. Ich rede von Kriegen und Konflikten, die wir weltweit sehen und deren Auswirkungen wir eben zum Beispiel auch in Deutschland spüren. Und auch das alles sind natürlich gute Nährböden für Verschwörungserzählungen und gerade auch für politisch aufgeladene Verschwörungserzählungen. Also wenn wir zum Beispiel irgendwie auf Deutschland schauen, sind dann ja auch nicht nur irgendwie die Kinderhandel- und Trump-Geschichten für die QAnon-Anhänger und Anhängerinnen relevant, sondern eben auch beispielsweise dann zu glauben, irgendwie, dass auch Teile der Weltverschwörung sozusagen in der Ampelregierung mit vertreten sind und versuchen beispielsweise Identitäten in Ländern zu zerstören oder ähnliches. Also das heißt, es wird immer wieder angepasst und dadurch, dass es so agil ist, hat QAnon neue Zielgruppen angesprochen.
Diese Weltverschwörung, die Simone Raphael hier anspricht, ist für QAnon-AnhängerInnen immer wieder ein zentraler Teil der Verschwörungserzählungen. Sie nennen dieses Gerüst auch oft Deep State.
Kurz erklärt: Anhänger der Deep State Theory glauben an die Existenz einer vermeintlich geheimen, tief verwurzelten und einflussreichen Gruppe innerhalb der Regierung, des Militärs und der Industrie. Dieser Deep State wird von QAnon-Anhängern als korrupte, elitäre Kabale dargestellt, die nicht nur die tatsächliche Kontrolle über die Regierung und andere wichtige Institutionen ausübt, sondern auch in eine Vielzahl illegaler Aktivitäten verwickelt ist. Dazu gehören unter anderem Pädophilie, Menschenhandel und sogar Satanismus. Die QAnon-Theorie behauptet weiterhin, dass diese Deep State-Gruppe systematisch gegen Präsident Trump und andere politische Außenseiter konspiriert, um ihre eigenen Interessen zu schützen und ihre Macht zu erhalten. Einige Anhänger glauben sogar, dass Trump heimlich einen Plan verfolgt, um diese korrupte Gruppe zu entlarven und zu besiegen.
Trump also als angeblicher Retter, um den Deep State zu besiegen. Immer mehr QAnon-AnhängerInnen glauben den Theorien und hoffen auch im Jahr 2020 auf eine erneute Wahl des damaligen Präsidenten. Doch so kommt es nicht. Trump bekommt nur 232 Wahlmänner. Er braucht 270. Joe Biden wird der neue Präsident der Vereinigten Staaten. Die Freude bei den AnhängerInnen Bidens ist groß. So aber auch die Enttäuschung im Lager von Trump. Es kommt zu einem der schwierigsten Tage für die amerikanische Demokratie, als ein Statement von Trump etliche seiner Fans und darunter viele QAnon-AnhängerInnen befeuert, das Kapitol in Washington D.C. zu stürmen. Einer der Auslöser? Das Hochschaukeln der MitgliederInnen auf der Plattform 4chan. Hier sprechen sie von dem Beginn eines Bürgerkrieges. 5 Menschen sterben an diesem Tag. Und die Berichterstattung auf den Nachrichtensendern erreicht Rekordquoten. Eine Bewegung, die bisher nur auf Dark-Social-Plattformen unterwegs war, ist nun für alle sichtbar auf den Straßen und im Zentrum der amerikanischen Demokratie, dem US-Kapitol. In den folgenden Wochen bestimmen QAnon, Online-Radikalisierung sowie die Plattformen, die untätig bei der Radikalisierung zugeschaut haben, das Nachrichtenbild. Immer wieder kommt die Frage auf, was muss getan werden, um gefährliche Orte im Netz besser zu kontrollieren? Thomas Rüdiger sagt, die Arbeit der Ermittlungsbehörden muss viel mehr online stattfinden.
Man muss sich sagen, wenn man jetzt mal anschaut, dass die Menschen teilweise mehr Zeit im Netz verbringen als im gesamten physischen Raum, dann müssten sich auch die Arbeit der Sicherheitsbehörden dorthin verlagern. Und das ist halt nicht passiert. Ja, wir reden eigentlich immer nur über so kleine Erfolge. Also kleine in Anführungszeichen sind natürlich sehr gute Erfolge, aber die sind auf die Masse hochgerechnet nichts. Hat man mal ein Forum im Darknet ausgehoben oder so, dann wird das groß bekannt gegeben. Oder hat man tatsächlich auch vielleicht mal gegen Imageboard oder gegen Kinostreaming-Plattformen. Aber das ist nichts im Verhältnis zu dem, was eigentlich in den sozialen Medien abläuft. Und gerade dort, wozu man eigentlich, also könnte man diskutieren, auch die Imageboards grob zählen können, weil es um die Interaktion und Vernetzung von Nutzern geht.
Nur wenige Schläge gegen Online-Radikalisierung und Kriminalität sind nicht Folge von schlechten technischen Fähigkeiten, so Rüdiger. Viel eher sind zu wenig Ermittlungsbeamte im Netz unterwegs. Und vor allem Dingen, wenn wir über globale Phänomene wie QAnon sprechen, sind diese zu wenig miteinander vernetzt.
Ein globaler digitaler Raum braucht eine globale Polizeiarbeit und globales Strafrecht oder Recht, auf dem das basieren kann, damit man da interagieren kann. Das gibt es nicht und diese Fragen sind nicht beantwortet. Und deswegen ist das so, dass man da sehr klein nur reingeht und eigentlich auch nur mal nur guckt, dass man vielleicht Hinweise auf Anschläge oder so finden kann, weil das natürlich was ist, wo man aktiv werden kann. Aber generell muss man nochmal sagen, sind die Sicherheitsbehörden dafür nicht ausgelegt.
Auch Simone Raphael spricht sich dafür aus, Online-Communities besser zu überwachen, um früh Radikalisierung in Gruppen zu erkennen. Das A und O bleibt aber die Prävention und die sollte schon an Schulen beginnen.
Ich glaube aber auch, dass es sehr wichtig ist, gerade auch im pädagogischen Bereich für diese Themen aufgeschlossen und ansprechbar zu sein. Weil ich arbeite ja auch viel mit Jugendlichen und da bekommt man natürlich schon auch mit, dass gerade zum Beispiel in Schulen durchaus Lehrer oder Lehrerinnen ja auch Vertrauenspersonen sein können, an die sich Jugendliche vielleicht wenden, wenn sie merken, okay, ich bewege mich online in einem Terrain, das problematisch wird. Und wenn du dann aber nur auf Leute triffst, die sagen, ach, mach doch den Rechner aus, davon verstehe ich nichts und da möchte ich mich jetzt nicht mit auseinandersetzen, das ist natürlich auch ein Problem.
Zusammenfassend ergeben sich also 2 Punkte, um die Online-Radikalisierung einzudämmen, betont Thomas Rüdiger. Eine stringentere Strategie der Sicherheitsbehörden und verpflichtende digitale Bildung.
Wenn ihr mich jetzt an meine Forderungen fragen würdet, da würde ich sagen, wir brauchen bis spätestens 2040 eine echte Strategie der Sicherheitsbehörden, die den digitalen Raum als gleichwertigen Einsatzraum und Kriminalitätsraum wahrnehmen und dort vielleicht 20-25% der Ressourcen hin verlagert. Und ganz wichtig, wir müssen als Gesellschaft ab der ersten Klasse an jeder Schule verpflichtend digitale Bildung machen. Und zwar jetzt und nicht erst morgen. Das hätte schon vor 5 Jahren passieren müssen. Auch im Rahmen der Corona-Situation haben wir die alle in die offene Klinge rennen lassen dort. Und das muss jetzt passieren. Und ich glaube, das ist der beste Schutz gegen Radikalisierung, Aufklärung zu vermitteln, dass jedes Video, jedes Bild gefaked sein kann, mit dem man konfrontiert ist, und dass man das kontextuell einordnen sollte.
Glaubens- und Meinungsfreiheit sind zentrale Pfeiler der Demokratie. Sie erlauben es BürgerInnen, ihr Leben frei von staatlicher Bevormundung nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten. Ein Recht, das ebenso die Freiheit einschließt, sich in freiwillige Abhängigkeiten zu begeben. Doch genau hier setzen Verschwörungserzählungen an und fordern diese Grundrechte heraus. Während die Demokratie auf Offenheit und Pluralität setzt, bieten Verschwörungsideologien scheinbar einfache Erklärungen für komplexe, oft beunruhigende Ereignisse. Sie zeichnen ein klares Bild von Gut und Böse, wobei vermeintliche Eliten oder geheime Mächte für das Leid in der Welt verantwortlich gemacht werden. Diese Erzählungen versprechen ihren AnhängerInnen nicht nur exklusive Einblicke in verborgene Wahrheiten, sondern schaffen auch ein geschlossenes Weltbild, das keinen Widerspruch duldet. Kritische Stimmen und Fakten werden als Teil der Verschwörung abgetan, was den Glauben an die Theorie weiter festigt und eine gefährliche Dynamik in Gang setzt. Wie uns Thomas Rüdiger und Simone Raphael gesagt haben, sind dabei unregulierte Plattformen wie 4chan, 8kun oder Telegram besonders gefährlich. Fakt ist, Dark Socials sind Plattformen, die schwer zu überwachen sind, da dort Inhalte anonym und ohne viel Moderation geteilt werden. QAnon startet 2017 auf 4chan, als ein Nutzer unter dem Namen Q angeblich geheime Informationen über einen Kampf von Donald Trump gegen eine satanistische Elite veröffentlichte. Es gab mehrere dokumentierte Fälle, in denen AnhängerInnen von QAnon gewalttätige oder kriminelle Handlungen begangen haben, inspiriert von den extremen Überzeugungen und Aufrufen zur Aktion innerhalb der Community. Eine gezielte Aufklärung über Medienkompetenz ist entscheidend, um Menschen zu befähigen, Informationen kritisch zu bewerten. Die Integration digitaler Bildung in die Lehrpläne von Schulen könnte zukünftige Generationen besser auf die Herausforderungen der Informationsgesellschaft vorbereiten. Du hast Fragen zu dem Thema Dark Socials? Dann schreib uns doch an podcast@telekom.de. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch Digital Crime, um keine der weiteren Folgen zu verpassen. Und lass uns doch eine Bewertung da. In der nächsten Folge Digital Crime Kompakt schauen wir uns Telegram, eine der Dark Social Plattformen, genauer an. Ein Messenger-Dienst, der durch seine starke Verschlüsselung und die Möglichkeit anonymer Kommunikation bekannt ist. Bis zum nächsten Mal.